Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
Und ich bin Martina.
Ich bin der Moritz von Metal1.info.
Und wir wollen über Metal reden.
Und zwar geht es diesmal um ein etwas schwierigeres Thema, was aber auch schon lange schwelt. Den Umgang in der Szene mit problematischen und vor allem rechtsoffenen Tendenzen. Es geht jetzt nicht um den Rundumschlag, wie rechts ist die Metal-Szene, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, sondern eben um diese Zwischentöne und Gemengelagen und wie man sich als Fan, als MusikerIn, als Band, als Organisation verhält oder verhalten kann. Auslöser war vor allem ein Interview bei Metal 1 rund um das Prophecy Fest und das Label Prophecy Productions, was Wellen geschlagen hat, zu denen wir gleich auch nochmal kommen werden. Und das basierte vor allem auf den Geschehnissen und der Bandauswahl auf dem Prophecy Fest 2024, was ein sehr gutes Beispiel für diese schwierige Gemengelage ist und unterschiedlichen Schweregrad von Vorwürfen in Sachen rechtsoffen, von Texten, Ästhetiken, Kontakten der MusikerInnen, Aussagen in einem politisch sehr gemischten Label-Roster, wo man jetzt auch überhaupt nicht alles über einen Kamm scheren kann. Unsere Frage ist bei sowas halt, wo zieht man die Grenzen? Wie verhält man sich persönlich als Organisation? Und diese Folge ist ein Versuch, sich dem anzunähern, eine offene Diskussion und nicht so sehr so eine Reportage oder Dokumentation, wie wir an viele andere Themen auch rangehen. Und wir haben uns deswegen als Gast Moritz, den Chefredakteur von Metal 1, dazu geholt, der, glaube ich, am nächsten von uns allen auch an diesem Thema dran ist und der dieses Interview auch geführt hat, auf den wir zum Anfang auch eingehen werden und, glaube ich, da unser wertvollster Gesprächspartner zu sein kann. Und wir wollen das Prophecy-Thema auch nicht als Gesamtthema nehmen, sondern es ist der Aufhänger, um diese ganze Sache uns einfach nochmal ein bisschen breiterem Spektrum anzuschauen.
Ja, vielen Dank, Moritz, dass du hier bist. Kannst du in relativ überschaubarem Maße den Inhalt des kontroversen Interviews, was große Wellen geschlagen hat, zusammenfassen? Wir verlinken das natürlich auch nochmal, damit alle das nachlesen können. Aber warum war das jetzt so ein einschneidendes Interview?
Hi erstmal. Klar, also generell, glaube ich, ist, um die Brisanz zu verstehen, erstmal wichtig, wo es herkommt, und zwar die Recherche, die zugrunde liegt, kam jetzt gar nicht in dem Fall erstmal von uns, sondern es wurde von außen an uns herangetragen, weil eben Labelfans besorgt waren über den Werdegang oder die Entwicklung, die das Label nimmt, bezüglich mancher Bands, mancher Signings, mancher Bookings. Und ich denke, da sieht man ja schon, dass einfach das Label insgesamt langsam in gewisser Weise umstritten ist oder sich Leute eben dafür interessieren. So, und auf Basis dieser Recherche habe ich dann eben das Interview mit Martin geführt und sämtliche im Raum stehenden Vorwürfe einfach mal angesprochen und ihm die Möglichkeit gegeben, sich dazu zu positionieren oder Stellung zu beziehen. Das eigentlich, finde ich, skandalöse an dem Interview ist schlussendlich, dass er um wahnsinnig viele dieser Punkte einfach extrem herumlaviert hat und eben nicht bereit war, konkret dazu Position zu ergreifen. Und viel weiter ins Detail, glaube ich, muss man jetzt gar nicht mehr gehen. Es sind einfach sehr viele Bands, die in irgendeiner Form eine Verstrickung in entweder ja, rechte Bereiche oder Schwurbler-Bereiche, Querdenker, sonst irgendwie haben, wo ich einfach schön gefunden hätte, wenn man mal drüber spricht, inwieweit das auch der Label-Meinung oder Politik entspricht oder inwieweit es geduldet oder gewollt oder was auch immer ist. Und ich glaube, um ein Bild davon zu bekommen, was das eigentlich Problem ist, muss man es wirklich lesen, weil sonst müsste ich Antworten zitieren. Das würde jetzt hier in den Rahmen sprengen. Aber im Großen und Ganzen war es einfach so, dass sich das Label nicht klar von solchen Positionen distanziert wollte oder hat und vieles davon einfach schön geredet hat oder weggeleugnet. Und ich denke, das ist das Hauptproblem, was vielen Leuten so auch einfach nicht bewusst war und auch dann aufgestoßen ist.
Ja, ich finde, man hat sehr deutlich auch gemerkt, dass dieser Mensch und damit irgendwie auch das Label eine deutlich andere Auffassung von Toleranz gegenüber Intoleranz und so weiter hat, aber das ist schon Bewertung. Meine Frage wäre jetzt erst nochmal so die Reaktion. Wie hast du das wahrgenommen, sowohl jetzt bei Metal 1 Info im Kommentarbereich, der ja immer recht lebendig ist, als auch was hat es für weitere Wellen geschlagen?
Naja, also in erster Linie war ich tatsächlich sehr positiv überrascht. Es passiert ja doch sehr oft, dass wenn man solche politischen Themen anschneidet und dann vielleicht sogar noch von links kommt auf das Thema zu, dann sehr schnell die Kommentarspalten von Trollen geflutet werden. Meistens tatsächlich von außen, also jetzt nicht aus unserer Stammleserinnenschaft, sondern wirklich Leute, die halt dann über Google reinkommen und sich gezielt über sowas echauffieren. Das war in dem Fall erfreulich wenig. Also es gab natürlich auch Debatten drüber, was ja vollkommen legitim und auch erwünscht ist, dass Leute da dann unterschiedlich weit sich in einer oder anderen Richtung positionieren, aber es war alles extrem gesittet und vorgeherrscht hat tatsächlich Überraschung. Also ich hatte das Gefühl, dass wahnsinnig viele Leute das Label überhaupt nicht irgendwie mit einem Problem in Verbindung gebracht haben vorher. Das war halt so das quasi-romantische, schöne, avantgardistische Studenten-Black-Metal-Label so und dass es da Probleme geben könnte, war irgendwie gar nicht, vielen gar nicht bewusst, glaube ich. Und dann aber schon auch wirklich extrem viel, ja, Verachtung oder Erschrecken über diese Aussagen, wie sie einfach getätigt wurden und was für ein Bild schlussendlich Martin davon sich und seiner Einstellung gezeichnet hat. Also diese Ignoranz gegenüber sämtlichen Vorwürfen oder im Raum stehenden Vorwürfen und dieses Wegleugnen kam schon nicht gut an.
Und es ging ja dann auch nochmal schnell einen Schritt weiter, ne? Also mit Ice, die im Rahmen ihrer vertraglichen Bindung relativ deutliche Worte gefunden haben dazu, ne?
Ja, richtig. Das war jetzt erstmal so die Kommentarspalte. Es hat Kreise gezogen, also das hat man eben daran gemerkt. Ich meine, Ice haben sich tatsächlich mit einem Statement, was ich sehr gut fand, gerade eben ihre Ratlosigkeit ob der Situation einfach öffentlich gemacht. Manchen ging das ja nicht weit genug oder fanden es schon irgendwie blödsinnig oder zu viel. Und ich fand es genau richtig, dass eben dieses zwischen den Stühlen sitzen und diese Hilflosigkeit einfach auch mal in Worte gegossen und öffentlich gemacht wurde, weil für eine Band ist sowas einfach eine super schwierige Situation. Es gab auf der anderen Seite ja auch Markus Stock, der sehr klar seine Begeisterung und uneingeschränkte Liebe zu Prophecy in einem Statement auch ausgedrückt hat, wo er dann in der Kommentarfunktion drunter dann auch noch geschrieben hat, dass es natürlich in gewisser Weise einen Bezug auf das Interview hat. Also dementsprechend war auch dieses, ja, den Rücken stärken sozusagen auch eine Form von Statement. Ansonsten ist es relativ still geblieben, was ich ein bisschen schade finde, was jetzt die Bands angeht, weil die einen oder anderen haben durchaus auch eine Meinung dazu. Das weiß ich aus Hintergrundgesprächen oder weil ich viele Bands auch persönlich kenne. Aber man muss natürlich eben, und ich glaube, da sprechen wir jetzt auch im Laufe der Folge noch weit drüber, sehen, was das auch für Auswirkungen für eine Band hat und wie schwierig es einfach ist, da das richtige Maß an Positionierung zu finden, ohne sich selber in den Rücken zu schießen und sich die Karriere oder alles, was man sich aufgebaut hat, einfach da wirklich dann ins Risiko zu bringen. Also das ist einfach extrem schwierig. Deswegen will ich da ganz dezidiert auch niemandem jetzt einen Vorwurf machen, dass er nicht in einem Schnellschuss mit einem Statement.
Ja, ich finde gerade bei dem Ice-Statement, ich habe das gesehen, dass das zum Beispiel das Death Forever auf Facebook auch geteilt hat, dieses Statement. Und die Kommentarspalte darunter hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, weil da wirklich sehr viele Leute geschimpft haben, das als ja irgendwie super woke Pussy-Black-Metal-Haltung irgendwie bewertet haben. Und eben auch sehr viel so ein Tenor war von, ja, das ist ja, weil es hier Black Metal, das muss provokativ sein, das muss das aushalten und so. Relativ wenig positive Stimmen. Ich habe nicht durch alles bis zum Ende durchgescrollt. Also ganz ehrlich, hätte ich das nicht so negativ erwartet.
Ja, also tatsächlich, ich habe auch diese Kommentarspalten natürlich wieder verfolgt und habe das doch auch mit großem, na, Überraschung ist das falsche Wort, also es überrascht mich nicht so sehr, weil das ist tatsächlich das, was man in der Black-Metal-Szene ja tendenziell eher als Feedback in solchen Problemfeldern bekommt. Es ist leider mittlerweile sehr gängig. Wir haben da bei Metal 1, glaube ich, auch ein bisschen uns eine Leserinnenschaft aufgebaut, die einfach da ein bisschen differenzierter drauf schaut und da bin ich auch sehr dankbar für. Aber wenn man damit in die große, weite Welt geht, also wie gesagt, wenn das über Google dann mal irgendwie trendet, wenn da Leute reinkommen oder bei einfach Magazinen, die noch eine größere Reichweite haben, dann hast du immer diesen Prozentsatz. Aber tatsächlich, also ich fand die Kommentare auch wirklich schockierend und die haben genau das abgebildet, was teilweise in der Black-Metal-Szene ein Problem ist, einfach, ja.
Ich habe in der Recherche bei manchen Sachen, zum Beispiel auch im Death Forever Forum, mir was durchgelesen, da fand ich die Haltung wesentlich vernünftiger. Es ist vielleicht auch ein Facebook-Problem, weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt erstmal sehr auf so einer amorphen Ebene über das Festival gesprochen. Vielleicht kann man mal ein oder zwei Beispiele doch noch einmal nennen von Bands oder Problemfällen, um die es da ging, dass man für Leute unter unseren HörerInnen schafft, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. So was, ich glaube, das eine Beispiel, über das wir ja auch schon eben in der Vorbereitung auch noch gesprochen haben, war jetzt zum Beispiel Solstice, die britische Band.
was ist das Problem an Solstice, kann man mal so fragen.
Genau. Ich habe die tatsächlich auch immer mal so gehört, weil es halt so epischer Doom ist, was prinzipiell Musik ist, die mir gefällt. Und als ich dann mitbekommen habe, wie die Musiker da teilweise drauf sind, hat mich das echt komplett entgeistert. Ich wusste das wirklich nicht.
Es gibt im Wesentlichen bei Solstice da zwei Figuren, die auffällig sind, sag ich mal. Das eine ist Dan Capp, der Sänger, der erst seit wenigen Jahren dabei ist, der aber in diversen Interviews, in eigenen Podcasts, in eigenen Blogs und so weiter sehr viel Verschwörungsmythen verbreitet, sei es Corona, sei es transfeindliche Verschwörungsmythen, die ganze Gesellschaft würde umerzogen und so weiter. Das ist jetzt so in a nutshell zusammengefasst. Die andere Figur, Richard Walker, Gründungsmitglied, Gitarrist und so weiter, einziges durchgängiges Mitglied, ist zumindest mal auf einem Foto drauf, neben jemandem, der sowas wie einen Hitlergruß zeigt. So denkst du dir auch, what the fuck? Hat andererseits aber früher bei Napalm Death live an den Vocals ausgeholfen wohl. Und das ist, ja, wie gesagt, recht ambivalent. Vor allem Dan Capp ist, glaube ich, die Figur, an der sich das aufhängt. Aber
der ist doch auch das mit diesem Neo-Folk-Projekt noch, ne? Was dann auch wirklich
Walshen's Man, ja.
Ja, genau. Die dann auch sehr, sehr schwierig sind, wenn ich das.
Also das, was ich persönlich, und ich glaube, da sind wir uns hier einig, als ist alles cool, ist Meinungsfreiheit, ist unproblematisch. Nee, da würde ich sagen, die Person ist echt drüber und der würde ich kein Forum bieten wollen. Nun haben wir sie erwähnt, aber das ist journalistische Sorgfalt.
Ja, also ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich in dem Fall vorsichtig sein mit dem Begriff der Meinungsfreiheit, aber da sind wir genau an einem super spannenden Punkt. Also grundsätzlich darf der diese Meinung absolut vertreten und er darf die auch überall kundtun und so weiter. Wahnsinnig kompliziert wird es halt, finde ich, in der Positionierung dazu, wenn man halt als Label dann sagt, ich finde es cool oder es ist mir auch nur egal, dann solidarisiere ich mich halt mit dieser Meinung und das muss man sich halt auch bewusst machen einfach. Also ich finde irgendwie, ja, die haben ich finde beide gleich problematisch, ehrlich gesagt. Also auch Walker hat in diesem gemeinsamen Podcast mit Dan Capp wirklich widerliche Dinge gesagt, gerade eben, was du auch angesprochen hast, bezüglich Transfeindlichkeit und so weiter. Und da muss man ja zum Beispiel auch mit in die Rechnung nehmen, dass mit Duel eine Band by Prophecy ist, die eine Transperson in der Band hat mit Raven, so, wo ich mir denke, okay, also wenn Martin jetzt auf der einen Seite dann Dan Capp und Walker da bestärkt und sagt, er findet das, muss man schon sagen dürfen, wäre schon interessant, ob er genauso dann auch, wie er da Raven gegenüber einfach sich positioniert und wie er das rechtfertigt sozusagen oder gut heißt, dass die da schlussendlich, ja, Transpersonen einfach hassen.
Ja, und Stichwort Meinungsfreiheit nochmal, du hast das ja, Moritz, auch sehr deutlich im Interview nochmal schon gerade gerückt, ne? Das ist ja ein weit verbreiteter Fehlglaube, dass Meinungsfreiheit bedeuten würde, ein Label muss meinetwegen allen möglichen KünstlerInnen eine Plattform bieten. Meinungsfreiheit ist eben die staatliche Garantie, da nicht einzugreifen bis zu dem gewissen Grad, wo es Menschen wirklich aktiv Schaden zufügt oder so. Das sind jetzt juristische Feinheiten, die ich nicht referieren möchte. Aber das heißt ja auf gar keinen Fall, dass man Anspruch auf Publicity für seine kruden Thesen haben muss.
Absolut. Also das finde ich ist auch an der Stelle super wichtig, dass wir das nochmal klarstellen. Es geht bei Meinungsfreiheit nur darum, dass ich nicht dafür staatliche Repressionen fürchten muss, dass ich irgendwas sage, weil ich irgendwie quasi dann weggesperrt wäre oder das Gleiche. Aber das heißt nie, dass mir eine Plattform dafür garantiert wird und dass jedes Unternehmen gut finden muss, was ich sage. Also ich meine, das ist in der Alltagswelt unabhängig von der Musik ja ganz genauso. Da kann dich dein Unternehmen genauso dafür abstrafen, wenn du rechte Sprüche oder Parolen im Internet verbreitest oder so und können sagen, nein, das ist nicht mit den Werten unseres Unternehmens vereinbar und deswegen wollen wir nicht, dass du bei uns arbeitest oder wollen wir nicht, dass du uns repräsentierst oder unterstützen wir dich nicht. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Kein Label ist auf Basis einer Meinungsfreiheit verpflichtet, irgendwas zu tolerieren, was nicht den Werten des Unternehmens entspricht. Und das ist ein ganz schlimmer und ganz gefährliches Narrativ, gerade oft aus der rechten Szene, dass mit dem dann solche Aussagen irgendwie quasi tolerierbar gemacht werden sollen und jeder, der das nicht akzeptiert, ist dann automatisch gegen die Meinungsfreiheit oder dergleichen. Das ist einfach vollkommener Unsinn und darf man so auch nie stehen lassen. Das steht jedem, der ein Unternehmen betreibt, gerade jetzt, wenn ich ein Label habe, vollkommen frei zu sagen, ja, du kannst diese Meinung haben, aber nicht hier. Und das ist eine Position, die muss man irgendwie auch seinen Weg finden, wie weit man dann sagt, ja, okay, ich habe dann einen breiten Korridor, in dem die Leute was sagen dürfen, oder ich habe einen sehr schmalen Korridor und dergleichen. Aber in keinem Fall kann man mit der Meinungsfreiheit argumentieren, wenn ein Unternehmen oder Label oder wer auch immer sagt, nee, das will ich nicht promoten und will ich nicht bei mir im Roster haben. Also das ist ganz wichtig, finde ich.
Es ist ja auch so eine Frage des Machtverhältnisses, finde ich. Ich finde immer, wenn eine Person Äußerungen tätigt und sagt, ich hasse oder ich finde diese oder jene Minderheit total scheiße und möchte nicht, dass es diese Leute gibt oder was auch immer, und aber selber halt wenig Minderheiten angehört, hat diese Person ja viel mehr Macht als die Person in der Minderheit, die dann damit leben muss, dass irgendjemand anderes mit ihr Teil der gleichen Organisation ist oder auf der gleichen Plattform ist, der halt sagt, ich möchte nicht, dass es dich gibt und ich finde dich richtig, richtig scheiße.
Ja, und ich finde gerade in dem Kontext auch, wenn man wieder direkt auf das Interview referenzieren will, ist extrem schwierig, dass Martin dann eben diese Leute so in Anführungsstrichen als schräge Vögel bezeichnet, für die man ja eben auch irgendwie Sympathie haben muss und dass die Szene eben genau von so einer Vielfalt lebt und im Endeffekt mit solchen Worten, die normalerweise was Positives sind, dann wirklich Meinungen schützt, die genau für das Gegenteil stehen und die genau das eben nicht sind. Und wenn jemand irgendwie nicht als zu schützender Randgruppe quasi definiert werden kann und darf, da sind es Leute, die Hassbotschaften verbreiten und Leute diskriminieren. Also das ist einfach, da geht die Schere so weit auseinander einfach, das kann man so einfach eigentlich auch nicht stehen lassen.
Ja, nun ist es ja bei Prophecy Productions vermittelt Martin Koller ja gern so ein bisschen das Bild, auch was das Prophecy Fest angeht, dass das alles wie eine große Familie ist, wenn ich das richtig rausgelesen habe, und dass man da auch so wahrscheinlich aus seiner Sicht auch eben halt sehr, sehr unterschiedliche Haltungen innerhalb einer Familie tolerieren müsse. Ne? Ich meine, was hältst du von diesem Bild?
Ja, mich erinnert das wahnsinnig an was gerade in Amerika passiert, dass die ganzen MAGA-Trump-Leute dann sagen, ja, wir können ja trotzdem Freunde bleiben und dergleichen mehr. Also wirklich auf der einen Seite Hassbotschaften verbreiten und Leuten wirklich ins Leben reinreden und diktieren und schwierig machen. Und dann aber sagen so, ja, das ist ja die Politik, das kann man schon auch außen vor lassen, lass uns doch im Privaten, da hat es ja gar keinen Einfluss drauf. Und das ist einfach diese große Lüge, dieses Trennen von Politik und Alltag oder von Politik und Leben. Schlussendlich ist eben doch, klingt abgedroschen, aber ist eben so, alles, was man tut politisch und in gewisser Weise eben hat eine Auswirkung. Und ich finde, man kann dann nicht das leugnen und sagen so, ja, der ist halt privat irgendwie transfeindlich oder so, aber lass uns doch zusammen Party machen und grillen, so auf so einem Prophecy vor Festival oder so. Also das ist einfach, das funktioniert so einfach nicht. Die Leute müssen akzeptieren, wenn ich mich klar positioniere und Hassbotschaften rausbringe, dann muss ich auch damit leben, dass das nicht jeder cool findet oder akzeptiert oder irgendwie dann man damit auch auf alle anderen Bereiche des Lebens ausstrahlend eben eine Message sendet. So, das ist einfach so.
Ja, also. Das ist das, was ich meinte in diesem Sprechen aus der Machtposition. Ne? Also es ist einfach, wenn Sie jetzt sagen, wir beispielsweise zwei weiße Männer, irgendwie der eine ist eher links, der andere hat schwierige rechte Ansichten, die können sehr einfach sagen, ja, ach komm, wir grillen trotzdem zusammen und reden nur über harmlose Dinge und gehen dann nach Hause, jeder mit einem guten Gefühl, weil da keiner dabei ist, der sich diskriminiert fühlen muss oder der Angst haben muss, dass er jetzt hier irgendwie um Leib und Leben fürchten muss. Aber für die Menschen, die in der Minderheit angehören, denen was passieren kann, für denen ist es halt nicht so einfach, die können nicht einfach sagen, ja, lass uns doch Freunde sein. So, das ist ja dieses, ist das nicht dieses Toleranzparadoxon?
Ja, absolut. Das ist genau das Problem, glaube ich, auch das auch mit Martin Koller. Ich meine, er sagt ja selber in dem Interview, dass er im Endeffekt gar keinen Rechtsruck sieht und dass er gar niemand wird diskriminiert. Und er, also da spricht jemand aus einer wahnsinnig selber schon von Privilegien zugeschütteten Perspektive einfach als weißer Mann, der offensichtlich mit sehr wenig überhaupt mit Diskriminierung oder solchen Problemen in Kontakt gekommen ist, der natürlich von keiner der Aussagen von einem Dan Karp oder von einem Walker irgendwie betroffen ist selber und spricht dann anderen Leuten eben ab, dass sie davon betroffen sind und sagt, ja, das muss man doch so hinnehmen, das ist ja alles ganz cool. Und das finde ich ist ein riesiges Problem, dass da einfach jemand sich mit Leuten solidarisiert aus einer absoluten, ja.
Ja, es ist ja auch eine schöne Utopie, die er da malt. Es gibt ein großes, diverses Festival oder Label-Rooster, wo Leute aller Meinung zusammen präsent sein können. Aber das ist ja leider einfach nur in der Realität nicht so. Ich meine, man muss ja diesem ganzen, dem Label und dem Festival ja nun schon mal zusprechen. Das ist ja jetzt keine rein rechte Veranstaltung oder so weiter, ne? Wie du eben sagtest, mit Duel oder mit Ice, die sich dagegen positioniert haben und mit einfach super vielen anderen tollen Bands und KünstlerInnen, die einfach auf diesem Label sind. Ich finde, das macht das ja halt auch noch viel tragischer, dass es dann da solche Offenheiten einfach gibt.
Absolut. Also ich glaube, das Hauptproblem ist eben, dass wir hier ein super Beispiel dafür haben, dass so Schwarz-Weiß-Schubladendenken nicht funktioniert. Ich bin der Letzte, der jetzt sagen würde, Prophecy ist ein NSBM-Label oder dergleichen mehr. Das ist einfach völlig übertrieben und auch nicht wahr. Ich finde, es bildet nur wahnsinnig gut genau das Problem ab, was wir eben gesellschaftlich auch haben. Ja. Dass so eine immer größere Toleranz gegenüber Sachen, die vor ein paar Jahren noch unsagbar und undenkbar gewesen wären, einfach sich durchsetzt und das dann als normal und okay und das muss man ja tolerieren und das macht doch nichts und das ist ja nur dem seine Meinung und dergleichen mehr, wirklich einfach so normalisiert wird und dass darüber eben dann andere Leute in eine unkomfortable Situation kommen, jetzt eben als Band, die damit nicht übereinstimmt oder als Musiker oder Fan oder wie auch immer, sich dazu dann irgendwie zu positionieren und dann wird denen so der schwarze Peter zugeschoben. Jetzt müssen sich irgendwie 80% der Bands, die völlig neutral oder unpolitisch sind, irgendwie eine Haltung überlegen oder was sie jetzt machen und so weiter, weil man es nicht schafft, sich von denen, die wirklich hart an der Grenze oder eben auch drüber hinaus sind, zu distanzieren einfach. Und ich denke, wir sollten auch zu dem zweiten Beispiel dann gehen. Ich meine, Solstice ist eben so das eine. Da kann man sagen, mei, diese ganze Corona- und Schwurbler-Sache ist so das eine. Aber dieses andere Beispiel sind eben Uwe Neulte mit seiner Band Orblied. Und da sind wir halt einfach aus jeder Grauzone raus. Da ist kein Licht mehr, sorry. Und das finde ich eben das Problematische. Es liegen genug Beweise auf dem Tisch und die Form, wie damit dann umgegangen wurde in dem Interview oder generell, dass dann Quellen diskreditiert werden als, ja, das haben irgendwelche Linksextremen recherchiert. Ja gut, ich meine, die Rechtsextremen werden es dir nicht recherchieren und auf dem Silbertablett präsentieren und sonst ja, interessiert es ja. Nun mal leider keinen. Also natürlich sind viele dieser Quellen aus dem linken Spektrum, aber das macht sie nicht weniger wahr, wenn es dafür Bilder gibt, wenn es dafür Nachweise gibt und einfach Fakten. Und ich finde das extrem, extrem kritisch zu betrachten, wie genau auch in dem amerikanischen Fake News und dergleichen Kanon quasi dann Quellen diskreditiert werden, weggeleugnet werden, ignoriert werden oder einfach auch mit Lügen gekontert werden, nur um eine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen und damit so eine Nebelkerze zu zünden und gar nicht mehr über die Sache selber zu reden. Es kommt überhaupt nicht zur Sprache, wo die eigentlichen Probleme liegen. Und ich meine, einfach um mal bei Uwe Neute zu bleiben, der ist seit vielen Jahren, der ist ein Urgestein von Prophecy, aber er veröffentlicht bei rechten Verlagen. Also wirklich, wo andere einfach ganz klar rechte Publikationen sind. Er kennt Leute aus dem Blood and Honor-Kontext, hat für Kataloge von rechtem Material mal Model gestanden, ja. Strike Back heißt dieser Versand damals so. Das war in den 90er Jahren noch. Also das reicht wirklich weit zurück irgendwie. Der hat in einem Zeitzeugenvortrag von einem SS-Veteranen in einem neofaschistischen Bruderschaft Normannia zu Jena, dort hat er einen Vortrag gehalten und ist wirklich auch aufgetreten einfach. Ja. Der ist mit den identitären Bewegungen verbandelt, gibt da teilweise auch Lesungen und Konzerte. Er ist mit den Wölfen Nordland verbunden, was eben auch so ein Bund ist, der schlussendlich auf diese rechtsextreme Operation Werwolf zurückzuführen ist und auch ganz vielen rechten Kreisen verbandelt ist einfach. Da ist übrigens auch dieser Tobias Siechert von Vrimot involviert. Also das ist auch ein Prophecy-Artist, der da auch schon auf dem Prophecy-Test aufgetreten ist. Und auch dazu wird nichts gesagt so. Und dann schlussendlich hat eben Uwe Neute auch noch diesen orphischen Kreis mit Baal Müller und der ist wirklich sehr bekannt, der ist bei Pegida aufgetreten, der ist mittlerweile AfD-Vorsitzender und das Ganze ist eben ein Anlaufpunkt für so völkisches und ein neurechtes Gedankengut einfach. Und das kann man so nicht leugnen, da ist nichts zu verhandeln, da gibt es Fotos, das ist einfach Fakt so. Und wie man das dann einstuft, ist eine andere Sache, aber dann zu sagen, das ist Kontaktschuld, was ja in diesem Interview so, der kann da ja nichts dafür, er kennt ja nur diese Leute so. Nee, sorry, also wenn was irgendwie ausschaut wie eine Ente, wattelt wie eine Ente und quackt wie eine Ente, ist es vielleicht auch einfach eine Ente.
Danke, ja. Das war jetzt eine sehr große Detailtiefe. Echt bemerkenswert, was da zutage gekommen ist. Ich wollte einmal ganz kurz noch ist schon jetzt wieder eine Minute her, aber kurz noch einmal das Zitat zum Toleranzparadoxon von Karl Popper, englischer Philosoph, so Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren. Nur, dass wir das einmal der Vollständigkeit halber hier zusammen haben. Dann wollte ich noch einmal auf das Thema Kontaktschuld und gleichzeitig eben halt auch Diskreditieren von Quellen aus dem linken Spektrum kommen. Das finde ich nämlich auch so einen relativ schäbigen Vorwurf, ehrlich gesagt, weil man den Quellen aus dem linken Spektrum eben halt die Glaubwürdigkeit aberkennt, weil sie irgendwie aus dem linken Spektrum kommt und sich andererseits über den Vorwurf der Kontaktschuld beklagt, weil jemand mal mit jemandem was zusammen gemacht hat. Nimm dir das, was dir gerade am besten passt oder was. Also, ja.
Zu diesem Kontaktthema können wir vielleicht gleich mal so Stück für Stück auch von Prophecy weg zu anderen Themen überleiten, weil ich finde, das ist halt ja auch so ein ganz, so ein Gemengelage-Ding, weil ich finde, das Beispiel, was du da gerade genannt hast mit dem Uwe Nolte, ne, wenn jemand wirklich auf Events dabei ist, vielleicht eine Speaker-Rolle hat, auf denen auch klare Nazis auftreten oder sich in wirklich eine Organisation bewegt und dort Sachen beiträgt, die klar rechts sind, ist es ja vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, als wenn zum Beispiel mal jemand sich den Proberaum mit einer Band geteilt hat, weil es irgendwie nicht anders ging oder weil er es zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Es gibt Situationen, wo vielleicht Musiker früher in Bands gespielt haben, da ist der Gitarrist irgendwann mal ausgestiegen und ist danach vielleicht rechts abgedriftet. Es gibt da ja so ein ganz, ganz breites Spektrum und so ganz verschiedene Gemengelagen und vielleicht können wir da nochmal in weitere Beispiele auch reingehen.
Ich würde gerne auch noch mal einen Fall aufführen, den haben wir jetzt in der Metal-Szene aus meiner Sicht nicht präsent, aber die Band 4 Promille aus der Oi-Szene, da spielte mit zumindest eine ganze Weile der Sänger und Gitarrist Volker Grüner, der früher bei Störkraft war in den 80ern und ich glaube noch bis in die 90er, hat sich davon aber wirklich erheblich distanziert. 4 Promille ist jetzt auch nicht die Band, die super links geworden ist. Die pöbeln schon immer so ein bisschen hufeisenmäßig gegen links und rechts, aber schon irgendwie deutlich auch gegen rechts. Sowas geht es zum Beispiel auch. Aber kennt ihr da Fälle in der Metal-Szene, wo jemand so wirklich so ein Nazi-Aussteiger ist oder NSBM-Aussteiger? Uns fällt jetzt ja zumindest ad hoc, ohne die zitierte Vorbereitung, da kein prominenter NSBM-Aussteiger oder so ein. Wenn uns noch jemand einfällt, liefern wir in den Shownotes nach.
Ja, ich glaube, aber generell, also dieses Thema Kontaktschuld in Anführungsstrichen jetzt eben auf diesen Bereich ausgeweitet, ist ein super wichtiges Thema einfach. Und deswegen finde ich es eben auch so falsch, wenn das dann so ausgeweitet wird auf Personen, wo es dezidiert nicht mehr um einen Kontakt geht, sondern um ein aktives Suchen eines Umfelds. Und ich glaube, da muss man eben so ein bisschen trennen und dann auch wirklich Einzelfallentscheidungen treffen. Da geht es dann darum einfach, ja, wie glaubwürdig ist diese Person? Das ist nicht einfach, das kann man nicht einfach, ja, über einen Kamm scheren oder einfach sagen so, alle, die mal einen Musiker dabei hatten, der oder dies oder das, das ist, fällt dann immer in Schublade 3 oder so. Das geht einfach nicht. Und ich glaube,
nee, dann würde man auch echt den ganzen Plattenschrank aussortieren müssen, weil absolut. Über 17 Ecken hast du immer irgendwo Schmutz dran, ganz ehrlich. Also selbst wahrscheinlich bei den strahlendsten Power-Metal-Bands wären irgendwo mal eine indirekte Verbindung und wenn jemand mal jemandem die Hand geschüttelt hat, ohne zu wissen, wer das ist. Ja, und dann gibt es ein Foto davon.
Ja, und das ist genau der Punkt. Das ist dann, was eigentlich eine, ich mag das Wort nicht, Kontakt, Schuld, Vorwurf, aber das ist ja genau dieses Ding, dass du jemandem irgendwas mutwillig unterstellst oder eben was ausgräbst und ihm darauf basierend einen Vorwurf machst, der vielleicht einfach super konstruiert ist oder einfach nicht die Realität abbildet. Und das ist einfach ein Ding, da gibt es wahnsinnig viele Fälle und ich glaube, da muss man einfach dann extrem im Detail schauen und dann muss man halt schauen, auch ganz persönlich, wo ist mein Wertekanon einfach noch, wo fällt es da rein und wo eben nicht mehr? Also ich meine, da kann man ja auch niemandem einen Vorwurf machen. Ich finde in dem Kontext super spannend, der Olli von metal.de hat eine super coole Kolumne geschrieben, hat dafür leider auch extrem viel Hass geerntet und ich habe da mit ihm auch drüber gesprochen, das hat ihm richtig auch wehgetan, weil er in dieser Kolumne eigentlich überhaupt nichts Böses schreibt so. Er schreibt nicht, genau wie Justus jetzt meint, irgendwie schmeiß alle deine Platten weg, wenn da irgendwie mal ein Nazi dran vorbeigeflogen ist oder keine Ahnung was, sondern er hat wirklich nur dieses Dilemma einfach mal in Worte gefasst, wie man damit umgeht, dass man einfach Musik hören will, steht vor dem Plattenschrank, zieht irgendwas raus und dann denkt man sich, ach Gott, da war ja auch wieder was, kann ich die jetzt noch hören? So. Und das ist eine ganz moralische Frage, die jeder für sich irgendwie einfach beantworten kann auch nur. Und trotzdem hat er dafür dann schon Hass geerntet, was schon wahnsinnig viel sagt, ja. Aber das ist eben genau das, man muss dann einfach für sich schauen, so, finde ich das vertretbar oder nicht? Und dann geht es ja auch gar nicht mehr darum, irgendwie, ob dir das jemand verbietet oder wie auch immer. Das ist ja einfach, ich höre zum Beispiel halt nicht mehr Rammstein. Und zwar nicht, weil mir das jemand verbietet oder weil ich das jetzt irgendwie die Musik nicht mehr mag, sondern weil ich einfach sage so, ich denke da jetzt halt immer dran an diesen ganzen Skandal. Ich glaube das nach wie vor, dass da viel einfach Scheiße passiert ist. Und ich finde es einfach nicht mehr cool so. Und das ist doch das, wo man hinkommt. Wenn man gesunde Einstellung politisch oder einfach generell in moralisch hat, dann stört einen doch einfach vieles auch persönlich. Und dann will man das doch vielleicht auch gar nicht mehr hören einfach.
Und vor allem dir hat Rammstein doch super viel bedeutet. Du warst doch ein riesiger Rammstein-Fan. Und
ja, also ich war da zumindest sehr lange dabei. Und das Gleiche gilt tatsächlich auch für Marilyn Manson. Also da habe ich noch viel länger tatsächlich persönlich einfach auch verfolgt und ausführlich viel drüber geschrieben und dergleichen viele Konzerte in vielen Städten besucht und auch da, ich glaube die Vorwürfe einfach und ich war jetzt auch trotzdem privat bei dem Konzert, weil ich es mir einfach nochmal anschauen wollte einfach, also auch da, das lasse ich mir auch nicht nehmen oder vorwerfen, das ist Teil meiner persönlichen Entscheidung eben und aber ich hatte eben nicht so viel Spaß wie früher, weil ich es nicht aus dem Kopf kriege und ich finde, da muss man einfach hin, dass man sich das überlegt und für sich entscheidet, ja, das ist für mich in Ordnung, das toleriere ich und ist okay, stört mich nicht. Oder nein, das finde ich, geht nicht. Aber wichtig ist einfach, dass man informiert ist. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir über all diese Fälle einfach sprechen.
Es ist ein total guter Einwurf, auch wenn es jetzt natürlich das Thema Verbindung ins rechte Milieu verlässt, sondern da geht es ja um die Vorwürfe von sexuellen Übergriffigkeiten und so weiter. Auch da hatten wir jetzt ein sehr, sehr aktuelles Thema nochmal mit tatsächlich einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Vergewaltigung gegen den einen Organisatoren des Dark Troll Festivals. Der Rest der Organisationscrew hat dann, soweit es ihnen wahrscheinlich vertraglich möglich war, auch die Bande gekappt nach dem Fall. Dennoch haben Soulstar Wear jetzt für dieses Jahr ihren Auftritt dort abgesagt, weil, so paraphrasiere ich das jetzt mal, weil ihnen da noch zu viele offene Fragen sind, weil ihnen das einfach zu große Schmerzen noch verursacht, dort aufzutreten. Das können sie nicht mit sich vereinbaren. Bei Rammstein und bei Marilyn Manson, ja, da gab es nie eine rechtskräftige Verurteilung, aber die sind ja super weich gefallen und kaum jemand scheint dort jetzt die Bande gekappt zu haben zu diesen Musikern, die offensichtlich irgendwie ein Verhalten an den Tag legen, was eigentlich den Moralvorstellungen von vielen anderen nicht entsprechen sollte. Da gibt es dann offensichtlich keine große Abgrenzung. Viele kumpeln noch mit denen rum.
Ja, und sie verkaufen einfach noch Stadien aus, ne?
Ja. Genau, also da gibt es ja nun auch nicht der Vorwurf, der irgendwie eine Karriere beendet oder so.
Aber den hast du ja grundsätzlich selten und das finde ich ist ja das Nächste. Das wird immer so wahnsinnig viel dann schnell geschrien von Cancel Culture und Zensieren und Meinungsfreiheit und all dieses Zeug. Aber wenn du mal wirklich auf alle Fälle, die wir in den letzten Jahren hatten, und da geht es von rechten Äußerungen bis zu sexueller Gewalt, alles, wenn du alles mal anschaust, gecancelt wurde schlussendlich doch niemand. Du sagst es mit weich gefallen, aber schlussendlich doch sogar noch oft nach oben gefallen. Ich meine, Lindemann mit seiner Solotour verkauft jetzt größere Hallen aus als vorher und dergleichen mehr. Also es schadet schlussendlich niemandem groß. Und das ist ja auch das Schockierende. Ich meine, um wieder auch ein bisschen auf die Black-Metal-Szene zurückzukommen, ich meine, Schau bloß zum Beispiel Dark Troll und eben auch Black Metal-Szene. Inquisition war eine Band, die waren eben auch aufgrund dieser kinderpornografischen Anschuldigungen gegen einen von den beiden eine Zeit lang gecancelt und ein paar Jahre später, gecancelt in Anführungsstrichen, und ein paar Jahre später werden sie halt einfach wieder munter gebucht, obwohl sich überhaupt nichts geändert hat schlussendlich. Und das sind ja all diese Fälle. Es wird mal kurz irgendwie, schau dir das Steelfest in Finnland an. Das war irgendwie mal ein Jahr lang, weil eben Leute einen Wirbel gemacht haben wegen rechter Bands dort, weil die jedes Jahr rechte Bands haben. Also das ist einfach auch so ein Fest, weil da ist es kein Zufall so. Und dann war es ein Jahr mal ein großes Thema und dann wurden Bands in Anführungsstrichen dazu genötigt, da abzusagen. Und ein paar Jahre später kräht wieder kein Hahn mehr danach und das Festival findet einfach wieder statt.
Wie seht ihr das? Meine Vermutung ist so ein bisschen, dass wir da eine Trotzreaktion vom Archetypus des alten weißen Mannes sehen, der sich vom liberalen Zeitgeist, der ja nun wirklich die letzten Jahre durchaus Fortschritte gemacht hat, sag ich mal, mindestens in Deutschland oder im Westen, und davon eben überfordert fühlt und dann gerne aus so einer Trotzreaktion zurückrudert und sagt, nee, das geht jetzt zu weit und jetzt erst recht, das wird man ja nochmal sagen dürfen.
Also ich glaube, dass die Leute gar nicht so viel denken. Ich glaube, es ist viel mehr, ich mag diese Band, ich höre die jetzt einfach weiter. So, ja, vielleicht ein Teil trotz, das sind dann die Leute, die dann zusätzlich ins Publikum dazukommen. Oder bad promotion is any promotion. Wenn jetzt überall in den Medien was zu Lindemann steht, probieren das, glaube ich, mehr Leute aus. So traurig das ist, ich glaube, es ist echt wirklich so ein leider geringerer Prozentteil, als man denkt, von Menschen, die solche Sachen kritisch sehen. Und ich glaube, gerade in der Metal-Szene und in der Extrem-Metal-Szene geht es so viel um Provokation und Grenzen ausloten und die Faszination daran ist ja auch das Grenzen ausloten. Ich meine, das ist seit den 90ern so, seitdem die ersten Second Wave Black Metal Bands kamen, ging es immer um diese super harte Provokation. Und deswegen schrecken irgendwie Rechtsoffenheit und alle möglichen schrecklichen Taten die Leute einfach nicht ab.
Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, es gibt sicherlich auch die, denen es einfach egal ist. Ich bin aber ganz auch bei dir, Justus. Diese Trotzreaktion, das hat man ja gerade im Kontext von Rammstein wahnsinnig gut gesehen, wenn sich dann da irgendwelche I Stand With Rammstein-Kampagnen gründen und Leute eben genau dann so das wird man ja wohl noch sagen dürfen, mäßige so, weil wenn sie da dann irgendwie sehen würden oder akzeptieren würden, dass das irgendwie sexualisierte Gewalt ist, müssten sie ja vielleicht sogar mal bei sich selber gucken, was sie so irgendwie noch machen und dürfen und sagen und da fühlt man sich dann gleich angegriffen und deswegen muss man da eben so aus Trotz sich solidarisieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und das ist, glaube ich, genau das gleiche Phänomen, was wir im Black Metal extrem oft erleben, nämlich dieses gerade in Fällen, wo eventuell auch übers Ziel hinausgeschossen wird, was ja viel vorkommt auch, dass irgendwie aus der in Anführungsstrichen linken Szene eine Band für irgendwas kritisiert wird, was vielleicht gar nicht so schlimm war, sage ich jetzt mal, wenn man nicht den härtesten aller Moralkodizes anlegt. Und dann kommt es zu dieser Trotzreaktion, dass die Black-Metal-Szene sagt so, boah, die auch noch oder was, ihr spinnt doch, die lassen wir uns nicht wegnehmen. Und das ist ein ganz gefährliches Ding auch. Und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig damit, welche Band man wofür wirklich kritisiert oder verurteilen sollte, weil es wahnsinnig schnell eine genau gegenteilige Reaktion zur Folge hat. Wenn man eine Band, die vielleicht mal was Fragwürdiges oder Blödes gesagt hat, automatisch deswegen als NSBM framed, dann sorgt genau für diese Trotzreaktion und schlussendlich profitiert die rechte Szene genau davon, weil sie sagen, juhu, noch eine Band, die sich am Ende vielleicht sogar mit uns solidarisiert aus Hass auf, in Anführungsstrichen, die Antifa, und die Leute bleiben bei der Band, weil sie sagen, hey, jetzt wollt ihr uns die auch noch wegnehmen, ihr spinnt doch irgendwie, und das sorgt im Endeffekt nur zu einem Zulauf für genau diesen rechten Bereich. Und ich glaube, wenn ich die Anekdote in Anführungsstrichen oder Geschichte noch bringen darf, deswegen war es mir auch so wichtig, dieses Interview mit Höst von Torke zum Beispiel zu führen, weil ich finde, die sind ein perfektes Beispiel dafür. Der hat damals, und das ist jetzt halt knapp 20 Jahre her, diese Dummheit mit diesem Hakenkreuz gemacht, was er sich auf die Brust gemalt hat, im, meine ich, reichlich besoffenen Zustand. Er ist sicher keine linke Person, aber er hat nie irgendwas gemacht, wo ich sage, der ist so weit rechts, dass man es nicht stehen lassen kann. Und diese Band dann als NSBM und so weit rechts zu framen, dass man Auftrittsabsagen fordert und dergleichen, ist einfach kontraproduktiv. Und deswegen habe ich mit ihm das Interview geführt. Er hat seine Meinung zu all diesen Sachen gesagt, hat sich für vieles nicht dezidiert entschuldigt, weil er sagt, das macht er halt so nicht, aber er hat es erklärt. Und das fand ich glaubwürdig. Und das finde ich jetzt extrem wichtig, dass man diesen Leuten dann eben auch diese Bühne gibt, zu sagen, wir sprechen darüber und dann kann jeder sich immer noch sein Bild machen. Keiner muss Talk It deswegen jetzt hören oder mögen. Aber es ist kontraproduktiv zu sagen, das ist eine böse Band deswegen automatisch, für immer. So.
Ist das nicht auch so ein Beispiel mit Dark Throne und dem damals auf dem Transylvanian Hunger, wo sie irgendwas mit Norse Black Metal draufgeschrieben haben und danach, ich meine, sind doch jetzt super rehabilitiert und überall und das ist 30 Jahre her. Also es sei denn, mir fehlen da jetzt irgendwie Informationen, aber mein Stand war eigentlich, dass das halt eine dumme Jugendprovokation war und da man ihn jetzt heute keinen Strick mehr draus drehen muss.
Ja, ist mir auch so ungefähr in Erinnerung. Und ja, das sind, finde ich, so zwei sehr ähnliche Fälle, stimme ich dir zu, dass man eben halt auch da zwei Punkte eben zusätzlich anlegen muss. Zum einen ist in anderen Ländern das Kokettieren mit NS-Ästhetik als, das ist einfach böse und ob das jetzt Satan oder Hitler ist, ist mehr oder weniger das Gleiche. das habe ich mit Freunden aus dem Ausland durchaus erlebt, dass sie es total crazy fanden, dass man in Deutschland dafür eingeknastet wird, einen Hitlergruß zu zeigen, wo das in anderen Ländern halt nur eine Provokation sein mag. Ich will das überhaupt nicht jetzt moralisch bewerten, aber aus dieser Denke kommt das, glaube ich, viel auch bei Black Metal, die meinetwegen faschistische Ästhetik oder Kriegsästhetik reinholen, die mit Weltkriegsthemen rumhühnern und sowas alles, muss man nicht gutheißen, muss man überhaupt nicht feiern oder so, aber muss man eben ein bisschen anderen Maßstab vielleicht anlegen als eine Band aus Deutschland, die sowas macht.
Absolut, da bin ich ganz bei dir und genau da eben in diese Richtung geht es ja dann eben auch wieder mit dieser, mal wieder, Kontaktschuld so, also wie weit kannst du gehen, also oft wird dann einer Band auch vorgeworfen, ja, ihr habt auf dem und dem Festival gespielt und hat die und die Band auch gespielt oder jetzt eben, ihr seid auf einem Label mit der und der Band, die da auch im Roster ist, die geht gar nicht so und für da ist es halt extrem wichtig, dass man eben auch so ein bisschen die Hintergründe beachtet und einfach weiß, die Band weiß nicht von vornherein, welche Bands alles auf diesem Festival noch spielen werden und hat dann vielleicht auch eine vertragliche Bindung, die sie nicht einfach so aufgeben kann. Genauso beim Label. Du hast teilweise langjährige Verträge. Du weißt nicht, welche Band dein Labelchef noch später dazu bucht und das ist dann gar nicht so einfach, da rauszukommen. Also auch da wieder muss man halt wahnsinnig vorsichtig sein, was man jemandem dann vorwirft und ab welchem Punkt dann wirklich eine aktive, ja, Bekenntnis oder ein Statement hinter irgendeiner Entscheidung steht und wie oft einfach auch entweder, dass es ihnen egal ist, weil eben dieses Thema in vielen anderen Ländern auch gar nicht so groß ist wie in Deutschland oder eben auch einfach Hilflosigkeit dahinter steht. Also das, finde ich, muss man immer auch im Kopf behalten.
Und was ich eben noch eigentlich vergessen hatte, ist die Komponente eben des zeitlichen Abstands, sowohl jetzt bei Toke als auch bei Darkthrone, wenn da wirklich schon Jahrzehnte dazwischen liegen und in der Zwischenzeit die Band oder die Künstler da keine Anstalten gemacht haben, weiterhin rechte Propaganda zu verbreiten, dann kann man das vielleicht eben halt auch als echt dumme Einzelaktion abtun und sagen, okay, feiere ich nicht, finde ich scheiße. Dennoch unmittelbar danach irgendwie auch, dass es Konsequenzen gibt, finde ich richtig. Und dass man dann vielleicht so eine Band gerade nicht bucht, die vor 2 Wochen mit einem Hakenkreuz auf der Brust aufgetreten ist, finde ich absolut fair. Aber ein paar Jahre später kann man halt sagen, okay, das war jetzt einfach sowas wie eine Jugendsünde, ein dummer Ausrutscher, eine Scheißaktion, aber Augenrollen und Haken dran. Also worauf ich nur hinaus will, ist es eine weitere Dimension und Komponente in der Bewertung, die jede einzelne Person von uns an Bands, an Künstler hat. Was ist noch irgendwie in Ordnung und was nicht?
Ja, sonst, ich glaube, wir haben irgendwo in unseren Aufzeichnungen noch das Stichwort Hexenjagd, ne? Was dann natürlich auch oft von rechter Seite vorgeworfen wird, sobald von linker Seite Kritik an was kommt. Aber im Prinzip, wenn man Bands Jugendsünden mit Entschuldigung oder mit Distanzierung oder mit einfach zeitlicher Distanz zugesteht, wenn man auch immer wieder jedem zugesteht, sich auch bessern zu können, sich auch distanzieren zu können, sich auch weiterentwickeln zu können und dass man eben Menschen vielleicht noch nicht daran misst, was sie mit 21 besoffen mal Scheiße gemacht haben und vielleicht mit 48 längst nicht mehr so denken und so, das sollte ja eigentlich auch dazugehören. So. Und natürlich gibt es auch unverbesserliche Fälle, aber ich glaube, es gibt auch sehr viel, wo sich eben noch Dinge zum Guten wenden. Und dass man nicht, ich glaube, dass wir hier generell in Europa ja auch nicht diese ganz krasse amerikanische Purity Culture anwenden, wo es ja wirklich nur um so ein, es gibt entweder moralisch integre Menschen oder sie sind komplett schlimm und böse und unredeemable. Das sehe ich teilweise in US-amerikanischen linken Diskursen, dass da sehr, sehr krass schwarz-weiß gemalt wird. Und ich glaube, das, was wir hier seit einer Dreiviertelstunde versuchen, ist ja eben diese Graustufen auszuloten und zu gucken, welche Abstufungen gibt es.
Ja, also ich glaube, du hast recht, in Amerika ist es, glaube ich, teilweise noch ein bisschen krasser und dann auch undifferenzierter und oft vielleicht sogar auch uninformierter, weil es einfach noch ein anderer, von weiter außen Blick auf die ganze Szene und die Sache ist und da sind wir hier weit von entfernt und deswegen halte ich es auch für diesen Hexenjagdbegriff grundsätzlich für Schwachsinn einfach in diesem Kontext, weil es geht ja nicht darum, niemand schickt da jetzt einen Lynchmob hinter irgendeinem Musiker her oder so, sondern es geht darum, dass aufgeklärt wird und dass irgendwie eine Position festgelegt wird oder verlangt wird, dass jemand sich positioniert und sagt, ich stehe da und da. Und dann kann ja jeder entscheiden, wie er dazu steht. Und jeder ist eben auch gemeint dann ein Label oder eben eine Veranstalter und dergleichen, der halt dann sagt, okay, das kann der schon so finden, aber dann spielt der bei mir halt nicht. Und das, finde ich, ist ja genau das Wichtige, worum es geht. Sämtliche Boykottaufrufe oder sowas, da sagt ja niemand so, diese Band muss sich sofort auflösen. So, die können ja machen, was sie wollen, aber es wird an den Veranstalter herangetragen. Es gibt ein öffentliches Interesse einer so und so großen Interessensvertretungsgruppe, die sagt, wir finden es nicht gut, wenn in dieser Veranstaltungsvenue, in der vielleicht auch andere Personen auftreten, die sich davon einfach angegriffen fühlen können oder die sich dann nicht sicher fühlen, die und diese Band spielt. Und dann liegt es beim Veranstalter zu entscheiden. Und wenn er dann sagt, nein, die dürfen bei mir spielen, weil ich finde das in Ordnung, dann ist das auch sein gutes Recht. Aber dann muss er halt zum Beispiel auch damit leben, dass das vielleicht mit einem Imageverlust einhergeht und das Festival halt vielleicht dann irgendwie rechts geframed ist. Bestes Beispiel eben wieder das Steelfest. Wenn ich regelmäßig NSBM-Bands buche, die jenseits jedweder Grauzone oder Grenze liegen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich weltweit als NSBM-Festival gesehen werde. Und wenn ich dann als Band, die das wiederum weiß, aktiv auf dieses Festival gehe, muss ich mir halt entweder vorwerfen lassen, dass es mir zumindest egal ist, was in gewisser Weise jetzt auch wieder fragwürdig, kritisch oder legitim ist, das ist dann auch wieder ein eigener Diskussionspunkt, oder ich das eben unterstütze aktiv. Also finanziell unterstütze ich es definitiv, weil ich Publicity mit meinem Bandnamen mache, weil ich Leute dahin locke, also ich eben was unterstütze, was offen rechts ist. Und da muss man halt dann sagen, okay, das muss ich mir in gewisser Weise dann auch vorwerfen lassen oder mich dazu eben positionieren müssen.
Also. Ja, so dieses Desinteresse und Gleichgültigkeit, die viele, sag ich mal, Kunst- und Kulturschaffende im Metal-Bereich an dieses Thema anlegen. Das ist was mich immer wieder enttäuscht. Und das war eben halt auch eine Sache aus dem Interview, über was wir ja eingangs gesprochen haben. Mir ist nochmal ein sehr prominenter Fall eigentlich eingefallen, wo tatsächlich Handlungen mal erhebliche Konsequenzen hatten. Und zwar John Schaffer von Iced Earth, der beim Sturm aufs Kapitol beteiligt war und dafür auch in den Knast gewandert ist. Ich weiß gar nicht, ob er schon wieder raus ist. Irgendwie hat er nochmal geklagt, weil er ungerecht behandelt wurde. Jada, jada. Jedenfalls hatte es insofern erhebliche Konsequenzen, dass Iced Earth ihren Labelvertrag verloren haben, soweit ich weiß. Und auf jeden Fall Hansi Kirsch das gemeinsame Projekt Demons and Wizards damit aufgelöst hat. Viel weniger Konsequenzen kann eine Metalband, glaube ich, nicht erleiden. Es gab auch, glaube ich, Festival-Ausladungen oder zumindest Statements, dass wir die nicht mehr buchen oder so. Kann man alles nochmal nachlesen.
Ja, aber auch da, wart doch einfach mal ab. Also ich meine, schlussendlich sind all die Kapitolstürmer begnadigt worden. Er hatte irgendwann schon in einem Interview sich ein bisschen reumütig gezeigt und es würde mich nicht 3 Cent wundern, wenn der in 1, 2, 3 Jahren mit irgendwelchen anderen Musikern halt dann große Iced Earth Reunion feiert und es würde funktionieren so. Also das ist ja dann auch wieder, und nicht weil ihm verziehen wurde oder weil er es eingesehen hat, sondern weil es irgendwann halt wieder allen egal geworden ist. Also ja, das ist ja eben genau dieses Ding, dieser Peak an Aufmerksamkeit, der dann auf so eine Verfehlung oder so ein Ding einfach mal gelenkt wird, und die Wahrscheinlichkeit, dass er ein anderer Mensch geworden ist, muss man ihm einräumen. Das ist auch legitim. Wenn er sich glaubwürdig davon distanziert, bin ich der Erste, der sagt, genauso wie Leute, die ihre Haftstrafe verbüßt haben, irgendwo so funktioniert halt unser Rechtssystem und unsere Gesellschaft auch, dass man dann auch sagt, okay, der Mensch hat eine zweite Chance verdient einfach. Also das muss man ja auch sagen. Aber dazu muss es halt auch glaubwürdig sein und darf nichts mehr nachkommen.
Da aber auch ja wieder so ein bisschen, niemand ist moralisch verpflichtet, einen verurteilten Straftäter wieder mit offenen Armen zu empfangen, ne? Also das ist ja auch eher wieder die staatliche Garantie, okay, du hast deine Haftstrafe verbüßt, du fängst wieder bei null an und das Ding ist abgegolten. Aber es ist kein moralischer Imperativ zu sagen, ey, alles cool.
Nee, absolut. Also das ist tatsächlich eben dann wieder dieses klassische Einzelfallentscheidung, und zwar wirklich nicht nur über den Einzelfall, sondern auch im Einzelfall. Also ich als Person muss eben entscheiden, will ich diese Person weiterhin supporten und will ich der mein Geld geben und vertraue ich der im Sinne von, dass ich mich emotional von seiner Musik leiten lasse und dergleichen. Also.
Ja, zum Beispiel bei Iced Earth in dem Fall würde ich sagen, ich habe die wirklich, wirklich gerne gehört früher. Also gerade so die ersten 3, 4 Alben, die habe ich geliebt. Das war für mich auch mal echt eine wichtige Band, aber ich könnte mir nicht mehr vorstellen, das nochmal zu hören. Also aus meiner persönlichen Perspektive jetzt, egal was da noch kommt und ob der in 5 Jahren wieder irgendwie eine Europatour macht.
Und ich muss auch sagen, dass ich, wann immer ich Leute sehe, die noch einen riesigen Iced Earth Backpatch haben oder ein T-Shirt, denke ich mir auch so, okay, bist du einfach nur gleichgültig? Das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Oder findest du es geil, was der gemacht hat? Oder siehst du einfach überhaupt noch nicht mal den Hauch von Problematik dabei? Hast du es vielleicht noch nicht mal mitbekommen? Weil das glaube ich am wenigsten. Aber ich würde auch keinen Iced Earth Patch, also ich war nie großer Fan, aber ich würde da keinen Patch mehr auf meiner Kutte tragen, ganz im Ernst.
Ja, das finde ich ist ja auch ein ganz ganz spannendes Themenfeld dann nochmal, dieses im persönlichen Umgang mit kritischen Bands, wie gehe ich damit um? Also höre ich zu Hause einfach weiter von alten Burzum über Iced Earth, über was weiß ich wen, Rammstein, das ist ja das eine Thema so, ich mag die Musik, ich höre sie, oder ist mir weiterhin wichtig, dass ich mich als Fan dieser Band nach außen positioniere, indem ich eben Merch trage, indem ich irgendwie aktiv auf Konzerte gehe oder so, aber ich finde gerade dieses Merch-Tragen ist ein super Punkt, weil du bist ja nicht weniger Fan, wenn du kein T-Shirt dieser Band anhast oder so, sondern du trägst ein Statement nach außen und in dem Fall so ein Support-Statement für einen Act irgendwie ganz dezidiert so. Und das finde ich ist dann schon so ein nochmal eben ein ganz anderes Level, dieses ja, hör doch deine alten Burzum zu Hause, es ist mir doch egal, ganz ehrlich. Also deswegen bist du kein Nazi und das ist, steht ja sogar eben im historischen Kontext nochmal in einem ganz anderen Blatt, ob das jetzt damals schon oder ob man das heutzutage als NSBM nennt, weil der damals irgendwie noch nicht rechts und dann später schon und so weiter. Das ist ja alles eine ganz andere Diskussion, aber heutzutage setzt du einfach ein Statement, wenn du mit einem Burzum-T-Shirt auf ein Konzert gehst und dessen ist sich ja jeder bewusst. Entweder du willst einfach stumpf provozieren oder du bist halt einfach der Meinung, dass das vertretbar ist und zu propagieren ist. Und da muss man eben ja auch differenzieren, eben wie weit geht dann dieser Support oder die Distanzierung von einer bestimmten Band. Genauso jetzt mit, um das Darkthrone-Festival nochmal anzuschneiden irgendwie. Also ich meine, niemand, der da jetzt hingeht, unterstützt damit automatisch sexualisierte Gewalt oder sowas, nur weil der Veranstalter irgendwie jetzt dafür verurteilt wurde. Trotzdem finde ich spannend, das sollst du dafür eben genau sagen, machen wir nicht.
Ich finde auch nochmal die Frage eben halt, gibt man noch Geld dafür aus? Ich für mich könnte die relativ klar beantworten im Sinne von, nein, ich besuche auch kein Konzert, weil ich mich auch schon unwohl fühlen würde jetzt bei einer Band, die ich wirklich für mich irgendwie aus dem Kanon gestrichen habe, selbst wenn ich sie musikalisch noch gut finde. Ich kann es halt auch nicht mehr guten Gewissens hören dann, aber es ist ja auch noch alles denkbar im Sinne von, ich gehe noch auf ein Festival, wo diese Band noch spielt und trotzdem, wenn man so will, querfinanziere ich sie dann damit. Das macht auch wieder einen riesen Fass auf, ne? Oder noch andere, jetzt fiktives oder konstruiertes Beispiel, ich gehe auf ein Festival und die werden erst später dazu gebucht. Oh my, was mache ich denn jetzt?
Es wird jetzt auch sehr spezifisch.
Nee, aber es sind ja tatsächlich reale Probleme. So, wenn du das konsequent durchziehen willst und sagst, ich will einfach keine Menschen unterstützen, die eine Meinung haben, die nicht mit meinem Wertekanon übereinstimmt, dann bist du in der Black Metal oder auch in der Metal-Szene generell ja schon ganz schön auf verlorenem Posten. Und das ist ja auch was, was man so sagen können muss, ohne irgendwie dann gleich dafür als Moralapostel irgendwie verurteilt zu werden.
Da sind wir dann immer wieder bei diesem Metal.de-Artikel, den wir übrigens auch in den Shownotes gerne nochmal verlinken, der ja letztendlich das ja so überspitzt darstellt, dass du am Ende keinen Plattenschrank mehr hast dann.
Absolut.
Ich halte das auch nicht für ein ausschließliches Metal-Problem, ne? Ich meine das mit Oi und Punk und dass sich da auch teilweise eben halt die Lager wechselnde Leute finden und was auch immer. Das ist auch nicht moralisch rein, also abgesehen davon, dass ich an moralische Reinheit an sich nicht glaube. Ich denke aber auch, dass im Rap, da hast du vielleicht jetzt nicht so viel Rechtsradikale, mal von Kanye West abgesehen, der antisemitische Statements verbreitet und völlig durchgeknallt ist. Also ne, ich will das jetzt nicht ableist-mäßig aufziehen, aber der wird wirklich eine veritable Störung haben. Werbevertrag mit Adidas, mit seinen Sneakern hat er verloren, nachdem er wirklich jetzt judenfeindliche Äußerungen getätigt hat. Aber wir können auch mal einfach nach Deutschland gucken. 187 Straßenbande, jetzt keine Rechtsvorwürfe bitte, aber mit verurteilten Straftätern, Leute, die ihre Frau geschlagen haben oder was auch immer. Ich kenne die Fälle jetzt nicht im Detail. Möchte ich mit denen noch abkumpeln, meinetwegen, ne? Und super viele Fälle von sexuellen Übergriffen in allen möglichen Musikzirkussen gibt es. Und auch da ist überall wieder die Frage, ist das für mich noch ausreichend, dass ich mich als Fan bezeichne, dass ich deren Kunst konsumiere, dass ich die KünstlerInnen unterstütze? Oder sage ich, sorry, nee, das geht für mich zu weit?
Ich finde auch ein gutes Beispiel ist immer noch die ganze schwarze Szene, ne? Also gerade in diesem ganzen Agrotech, IBM, Geballere-Bereich, da hat man ungefähr genau die gleiche Situation wie im Black Metal. Wo wird provoziert? Wo sind wirklich Leute mit rechter Gesinnung? Wo sind Leute, die vor 30 Jahren mal was Blödes gesagt haben und heutzutage eigentlich damit nichts mehr zu tun haben? Das ist eigentlich ungefähr 1:1 das Gleiche, nur mit elektronischen Beats statt Gitarren. Ich persönlich habe oft diese Situation, dass ich irgendwie mir auf irgendeiner Streaming-Plattform auf Spotify in beiden Genres, sowohl Black Metal als auch düsterer elektronische Musik, mir möglichst keine automatisiert Songs ausspielen lasse, weil ich keine Zeit und keine Lust habe, irgendwie jetzt da ständig zu gucken, was ist das für eine Band, wenn ich sie halt nicht kenne? Sind die nur irgendwie schwierig? Sind das Nazis? Sind die irgendwas? Und da halt immer so dann doch schon einfach mir ein blödes Gefühl hätte, jetzt sowas aus Versehen zu hören. Aber weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch sehr vorsichtig, aber irgendwie nee.
Nee, und meistens ist es ja auch völlig verzichtbar. Das ist ja der Punkt irgendwie. Also es gibt wahnsinnig viele tolle Bands da draußen, brauchen wir ja nicht reden irgendwie. Und es gibt sicher auch musikalisch gute, rechte Bands. Aber du kannst halt trotzdem einfach auch andere Bands hören so. Und du wirst vermutlich für 99% der Bands da draußen eine andere Band finden, die was sehr Ähnliches macht und wo du halt dann keine moralischen Probleme hast. So. Also dieses, ja, aber die sind musikalisch so gut und so, das ist so ein Totschlagargument. Ich meine, keine Ahnung, du hast tausende CDs im Schrank vermutlich, wenn du viel Metal hörst oder sowas, dann brauchst du vielleicht auch nicht diese eine noch. Du wirst trotzdem ein glücklicher Mensch sein können. So. Also, und dann zu sagen, nee, aber die sind musikalisch so gut und keine Ahnung, ist halt dann irgendwie immer so ein Ausreden. Du willst es halt einfach hören und das ist dir halt egal. Es ist nicht einfach, dass du nicht drumherum kämst.
Das ist so eine La pour La Argumentation, ne? Dass es nur um den künstlerischen Wert geht und man das aber nicht in einen politisch-sozialen Kontext einordnen kann. Vielleicht in 50 Jahren, wenn wir nicht die Welt zerstört haben und vielleicht alles politisch sich wieder entspannter hat. Ich glaube, dann kann man vielleicht wieder so denken.
Ich muss ein bisschen schmunzeln noch, weil das, Moritz, was du gesagt hast, erinnert mich an die Ersatzbands in der DDR für die frivolen Westbands, die dort eben aufgezogen wurden, wie wir im Podcast mit Jan Kubon zum Iron East Podcast gehört haben. Gut, um das Ganze mal allmählich so ein bisschen zusammenzufassen, also möchte ich das mit zwei Fragen nochmal so ein bisschen abrunden. Das eine ist, merken wir dann doch, dass irgendwo ein gewisser Rechtsruck im Metal, gerade im extremeren Metal, in den letzten Jahren stattgefunden hätte? Das ist die eine Frage. Und die andere, was kann jeder und jede Einzelne von uns dagegen tun?
Also das mit dem Rechtsruck, ich glaube, Ruck ist immer so, dass da stellt man sich sowas Abruptes und hoppla und auf einmal sind alle rechts vor. Und ich glaube, das ist einfach so auch so ein schiefes Bild, was man dann irgendwie hat, weil dann sagt man mal, nee, das ist doch gar nicht so. Ich glaube, es ist tendenziell vielmehr eine Verschiebung, also die ganz langsam einfach eben im Kontext dessen, was normal oder akzeptiert wird zu sagen, stattfindet. Und das ist gar nicht Metal-spezifisch, sondern das sehen wir ja einfach gesamtgesellschaftlich und politisch einfach, dass du heutzutage mit Meinungen, die vor ein paar Jahren noch klar als ganz rechtsextrem einfach eingestuft wären, heute einfach so irgendwo im Mittel mitschwimmen ist einfach. Und ich glaube, das ist einfach, da ist Metal nichts Besonderes. Die Leute sind ja nicht 100% 24/7 Metalhead. Das sind halt Leute unserer Gesellschaft, die auch eine Band haben. So. Und ich glaube, deswegen ist das extrem repräsentativ einfach dafür, für diese Form von Normalisierung und gleichzeitig auch dieses Bashen von linken Positionen. Das hast du ja ganz genauso auch in der Politik. Du brauchst dich anschauen, wie Söder irgendwie die Grünen völlig irrational den ganzen Wahlkampf platt gemacht hat und am Ende wollen sie genau das Gleiche politisch machen. Du siehst diese Verschiebung und das eben auch bei den Fans genauso eben dann da eine Egalhaltung sozusagen Einzug hält und dass man sich an viel weniger heutzutage stört, als das eben früher noch der Fall war. Das glaube ich zu diesem Rechtsruck und zu der Frage, was man tun kann, glaube ich, ist einfach das Wichtigste, dass man versucht, informiert zu bleiben, weil nur auf Basis einer validen Information und Faktenlage kann ich dann meine eigene Entscheidung treffen. Und nur darauf kommt es ja an, weil, wie schon oft jetzt in dem Podcast auch gesagt, am Ende geht es um Individualentscheidungen. Will ich diese Band hören? Will ich sie supporten? Und schlussendlich, will ich sie buchen als Veranstalter? Will ich sie unter Vertrag nehmen als Labelchef? Also ich glaube, egal in welcher Position man in diesem Spiel mitspielt, ist es immer wichtig, sich an den Fakten zu orientieren und zu sagen, okay, jetzt ist das und das passiert, jetzt ist das rausgekommen, der hat das und das gesagt. Und das abzugleichen mit deinem eigenen moralischen Kompass und zu sagen, ja, okay, bis dahin ist das mir egal als Labelchef, ich finde das okay, den nehme ich unter Vertrag, das darf der sagen. Oder da ist einfach meine rote Linie überschritten und damit ist dann auch mal Schluss so. Und ich glaube, da ist einfach jeder in der Pflicht, sich zu positionieren und darüber entscheidet ja dann quasi die Schwarmintelligenz, was in Ordnung ist und was nicht. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass irgendwer eine Minderheit, irgendeine Band cancelt oder dass irgendwer irgendwie nicht mehr auftreten darf, weil das drei Leute stört oder dergleichen mehr, sondern das ist eine Empathie- und Moralfrage, die alle zusammen entscheiden irgendwie.
Ich finde, Moritz, du hast sehr, sehr viel einfach super gut zusammengefasst. Und eben dieser, dass es kein Rechtsruck ist, sondern ein schleichendes Verschieben des sagbaren und gesamtgesellschaftlichen Moralkonsenses. Und das Metal eben, ja klar, es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Also ich erinnere mich an Debatten in der Rockhard und der Metal Hammer um die Jahrtausendwende, wo es auch schon darum ging, welche Bands finden statt und welche nicht und was, wo gibt es Rechtsoffenheit. Im Gegensatz zu dem, was heute halt als gang und gäbe stattgefunden hat, war das damals wirklich super, super harmlos. Und da waren die Grenzen schon noch viel, viel härter. Und das merkt man schon, dass es seitdem viel offener geworden ist.
Das ist, glaube ich, ja auch was, was sich beweisen lässt, welche Aussagen kriegen noch Gegenwind und welche nicht mehr. Wie Moritz, wie du gesagt hast, natürlich ist da die Metal-Szene irgendwie auch ein Ausschnitt der Gesellschaft und damit nicht so besonders, wie sie sich sonst manchmal selber hält. Ja, und was jeder Einzelne dazu tun kann, da können wir natürlich jetzt unsere Hörenden auch nur mit einem ziemlich vagen, es kommt darauf an und es ist deine Entscheidung, zurücklassen. So die komplizierte, ausgefeilte Bewertungsmatrix, wo man Aussagen einträgt oder Zusammenarbeiten von einzelnen Künstlern und dann wird dir völlig neutral und sachlich ausgerechnet, ob das noch cool ist oder nicht. Die kriegen wir nicht hin, die kriegt vielleicht irgendwann eine KI hin, aber ich würde dir auch keinen Glauben schenken. Also ja, es bleibt kompliziert. Das können wir, glaube ich, so zusammenfassen. Ich glaube, wir haben das Wesentliche damit jetzt umrissen. Vielen Dank, Moritz, auf jeden Fall für die kritischen Fragen, die du und Metal 1 Info ja auch immer wieder stellen. Das möchte ich natürlich sehr hochhalten und das versuchen wir selbstverständlich auch hier im Podcast. Hast du noch was du jetzt den Hörenden an dieser Stelle mitgeben willst?
Ja, wie gerade eben schon gesagt, versucht informiert zu bleiben. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man sich selber eine fundierte Meinung bilden kann. Nicht irgendwelchen Trollen einfach glauben und direkt auf alles draufhauen, sondern einfach auch mal ein paar Minuten drüber nachdenken, bisschen recherchieren und sich dann irgendwo positionieren. Und niemand verlangt, dass ihr alle CDs wegschmeißt oder dass ihr euch da irgendwelcher Meinung unterwerft, die ihr nicht teilt. Aber ich glaube, mit einem gesunden Moralkompass, wenn man einfach auch mal ein bisschen in sich reinhört, merkt man schon bei ganz vielen, dass man es vielleicht auch nur aus Trotz nicht schlecht findet und vielleicht braucht man es dann auch einfach nicht.
Genau, Trotz ist ein schlechter Begleiter. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ich hoffe, das gilt auch für euch, liebe Hörende. Wir versprechen euch, dass bei der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr gelacht wird. Wir können es gar nicht versprechen, ne? Wir hoffen, dass da bei der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr gelacht wird.
Wir können es auch versprechen.
Ja, ja doch, wir können es eigentlich versprechen.
Nächste Folge wird die besten Metal-Witze oder sowas.
Unbedingt, ja. Nein, wir überlegen uns was Schönes. Bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Verdaut das Ganze, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Euer Blech-Podcast.
Ciao.